Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Können Sie mich gut hören? Wunderbar. Ja, liebe Vorredner, liebe Anwesenden, ich möchte Ihnen etwas über die Entstehung und die Entwicklung evangelischer Hochschulen in Deutschland erzählen. Und da das eine unendliche Geschichte wäre, wenn ich alle 11, die damals gegründet wurden, Ihnen vorstelle, habe ich mich auf ausgewählte Beispiele konzentriert. Sie werden merken, die sind alle im Norden. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich selber aus dem Norden komme und mir die süddeutsche Entwicklung, da möchte ich keine Eulen nach Athen tragen, nicht ganz so vertraut ist. Aber man kann das sicherlich gut verallgemeinern und das möchte ich hier tun. Als die Länder der Bundesrepublik Deutschland 1968 beschlossen haben, Fachhochschulen zu gründen, war damit gleichzeitig die Abschaffung der höheren Fachschulen verbunden. Die hatten ein relativ kurzes Leben gehabt, die waren nämlich erst 1960 ins Leben gerufen worden, und zwar als Höherstufung der Fachschulen. Das hatte für die zweijährigen Wohlfahrtsschulen damals bedeutet, dass sie zu dreijährigen höheren Fachschulen für Sozialarbeit geworden sind. Oder im Falle der Jugendleiterinnen-Schulen, die damals für Kindergärtnerinnenleitungen und Heimleitungen qualifiziert wurden, höhere Fachschulen für Sozialpädagogik entstanden sind. Viele diakonische Einrichtungen und Vereine hatten damals in den 60er Jahren diese höheren Fachschulen gegründet. Und das bedeutete nun, dass diese entweder abgeschafft würden, also oder zurückgestuft zu einfachen Fachschulen, oder dass sie sich auch auf den Weg machen mussten, Fachhochschulen zu werden und sich gegebenenfalls dafür auch zusammenzuschließen. Damals wurde die Einrichtung, die wichtigen Daten. Die Einrichtung dieser Fachhochschulen ist damals im Rahmen von Diakonie und Kirche kontrovers diskutiert worden. Denn die Hochschulen mussten für ihre staatliche Anerkennung nun in stärkerem Maße auch Human- und Sozialwissenschaften integrieren und Freiheit von Forschung und Lehre garantieren. Gegenargumente in Bezug auf diese neuen Hochschulen wurden auf evangelischer Seite in einem Gutachten formuliert, das die nordrhein-westfälischen diakonischen Werke beim Diakoniewissenschaftlichen Institut in Heidelberg in Auftrag gegeben hatten. Und aus diesen Argumenten wird auch schon deutlich, wo damals die Kontroversen gelegen haben. Es hat nämlich damals Herbert Grimm, damaliger Institutsdirektor, gemeinsam mit dem Theologen Paul Tillich davor gewarnt, dass durch die Hochschulgründung nun Werte wie Emanzipation oder Autonomie, die gegenwärtig, ich zitiere, auf sozialem Gebiete triumphieren würden, an Einfluss gewinnen könnten. Und das wurde von Seiten der Diakonie eben als Gefahr gesehen, weil nur durch eine Rückbindung an die theologische Anthropologie, und das meinte damals sicherlich auch die Idee von der Sündhaftigkeit des Menschen, dass diese in Anführungsstrichen wertneutrale soziale Arbeit aufs Neue zu Wahnsinnstaten führen könnte. Also hier auch nochmal ein Bezug auf das Dritte Reich. Auch vor der Umwandlung vom Schüler-Lehrer in ein Studierenden-Lehrenden-Verhältnis wurde damals gewarnt, da die Studierenden damals immer aufsässiger würden, was tatsächlich ja auch stimmte. Ja. So gab es zum Beispiel 1972 in Bochum massiven und erfolgreichen Protest der damaligen Studierenden gegen eine von dem damaligen Rektor Overdick verlangte Unterzeichnung einer Loyalitätserklärung zur kirchlichen Ordnung. Im Hintergrund dieser Auseinandersetzung stand damals ein sich immer mehr durchsetzendes anderes Verständnis von Kirche und Diakonie. Ein international stattfindender Paradigmenwechsel weg von diesem diakonischen Konzept, eine Gegenwelt zu der sündigen Welt zu kreieren, wie es beispielsweise in Kaiserswerth oder auch in der Bergischen Diakonie Abrath kultiviert wurde, hin zu einer Verständigung mit der säkular gewordenen Welt und die Gründung der evangelischen FHs ist damit ein Element dieser Transformation der religiösen Institutionen und Organisationen, wie sie sich damals in den 60er Jahren auch vollzog. Der amerikanische Theologe Harvey Cox wurde einflussreich, der in seinem auflagenstarken Buch Stadt ohne Gott 1965 ein Engagement der Kirche im sozialen Bereich eingefordert hatte. Und zwar nicht als Mission, sondern als politische Diakonie. In gleiche Richtung ging damals die Weltkonferenz der Kirchen 1966 in Genf und die Vollversammlung des ÖRK 1968. Diakonie sollte nicht vorrangig Dienst sein, sondern vor allem soziale Aktion, nicht mehr Charity, sondern Justice, also nicht mehr Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Der Schweizer Theologe Arthur Rich forderte gar eine Selbstverleugnung der weltlichen Diakonie, da sie nur inkognito eine wirkliche Nachfolge Christi antreten könne. Wie Cox und Rich forderten auch deutsche Theologen wie Heinz-Dietrich Wendland und Georg Picht damals eine innere Erneuerung, die auf den Werten von Demokratie und Pluralismus aufbauen sollten. Eine kritische Gesellschaftsanalyse sahen sie als Voraussetzung für eine Nichtanpassung der Diakonie an gesellschaftliche Verhältnisse. Also auch hier eine Warnung vor einem Rückfall in die NS-Zeit, dazu sage ich auch gleich noch was, aber mit einer völlig anderen Stoßrichtung, wie wir sehen. Die EKD damals schloss sich dem Fachhochschulgutachten von Georg Picht an und vollzog damit den Paradigmenwechsel zu einer sozialen Diakonie. Und Picht sah nun gerade in den Fachhochschulen so eine Hilfe oder ein Mittel, um diesen Wandel in der Diakonie auch durchsetzen zu können. So hat dann der Rat der EKD im April 1970 eine flächendeckende Einführung beschlossen, damit diejenigen, ich zitiere jetzt, die das Gespräch zwischen der Theologie und den Sozialwissenschaften suchen und bewusst das spezielle Ausbildungsangebot einer evangelischen Fachhochschule wählen wollen, günstige Gelegenheit dafür finden. Allerdings empfahl die EKD damals, die Fachhochschulen regional zu konzentrieren. Es sollte lediglich 5 davon geben, 2 in Süddeutschland, 2 in Norddeutschland und 1 in West-Berlin. Aber die Landeskirchen lassen sich natürlich von der EKD nicht alles sagen und wollten selber alle eine haben, sage ich jetzt mal. Und haben dann auch allein in Süddeutschland 6 gegründet. Und zwar hier sehen Sie mal die Verteilung, der Norden ist da etwas spärlicher unterwegs, aber in Süddeutschland waren die Landeskirchen etwas aktiver. Sie sehen hier ihre eigene Hochschule in Darmstadt, daneben Ludwigshafen am Rhein, Nürnberg, Ludwigsburg, Reutlingen, Freiburg im Breisgau und München. Das waren damaligen Fachhochschulen, also die damals gegründet wurden im Süden. Jeweils von unterschiedlichen Landeskirchen auch. Davon ist München später zu Nürnberg gekommen und Reutlingen später zu Ludwigsburg. Und Ludwigshafen ist auch 2007 genau wie Hannover geschlossen worden. Und wir sehen die evangelische Fachhochschule auch in Berlin. Insgesamt wurden 11 Fachhochschulen in evangelischer Trägerschaft gegründet, daneben auch 7 katholische. Und damit war damals die Hälfte aller Studienplätze im sozialen Bereich in kirchlicher Trägerschaft. Der Anteil ist heute etwas geringer, dazu sage ich auch später noch was. Um zu verstehen, wie bedeutend dieser Schritt in Richtung Fachhochschulgründung für die mit ihnen noch damals eng verbundenen diakonischen Einrichtungen und ambulanten Hilfsvereine war, möchte ich an 3 Standorten späterer evangelischer FHs deren Vorgeschichte skizzieren. Zuerst meine eigene, da kenne ich mich auch am besten aus. Ich habe selber auch jetzt im Vorfeld der 50-Jahr-Feier eine kleine Studie dazu gemacht, habe auch ehemalige Studierende befragt und werde mich jetzt vor allen Dingen darauf konzentrieren, welche Entwicklungslinie dazu geführt hat, dass dann diese Verschmelzung insgesamt von 8 verschiedenen Ausbildungsstätten dann zur Fachhochschule gekommen ist. Also, Sie werden gleich was zu Bochum, Hamburg und Hannover hören. Die Zusammenlegung fand statt 1971, die Höhere Fachschule für Sozialarbeit oder Evangelische Sozialschule genannt, befand sich damals 1960 schon an diesem Standort in Bochum, wo wir auch heute noch sind. Und hinzu kam zunächst nur organisatorisch, ab 1986 dann auch vom Standort her, die Höhere Fachschule für Sozialarbeit in Köln-Rodenkirchen, dann die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik des Diakoniewerks Kaiserswerth, das war die Tradition der Kindergärtnerinnenausbildung, das Institut für Heilpädagogik in Bethel und drei religionspädagogische Ausbildungen. Das ist ja auch dieses Spezifikum der Evangelischen Hochschule, dass sie alle auch diesen religionspädagogischen oder gemeindepädagogischen Ausbildungszweig haben. Da kamen zwei Seminare aus Düsseldorf für Katechetik und Gemeindepflege und ein Oberseminar der Jugendakademie aus Rade von Wald zusammen. Ich konzentriere mich jetzt auf die Evangelische Sozialschule, da sie meines Erachtens am repräsentativsten ist für das, was diese weibliche Diakonierichtung ausmacht. Und die ist 1927 in Bielefeld gegründet worden und der Träger war die Westfälische Frauenhilfe. Die war damals sehr populär, sag ich mal, im evangelischen Bereich. Die Stadtverbände hatten mehrere tausend Mitgliederinnen, Mitglieder. und die waren unglaublich aktiv. Also wenn man das mal vergleicht mit heutiger sozialer Arbeit, wird einem nochmal klar, wie viel auch im Ehrenamt damals von den Kirchen geleistet wurde. Ich zähle das mal auf, um Ihnen das deutlich zu machen. Allein der Bielefelder Stadtverband, der so maßgeblich beteiligt war, Sie müssen sich vorstellen, Dr. Oetker und andere, also da gab es auch viel Geld, Spendengeld zu akquirieren in Bielefeld, weil ja die Industrie da auch sehr stark war. Und die Damen hatten da also Möglichkeiten, auch solche Hilfsmittel zu akquirieren. Die haben eine Lehrküche für arbeitslose Mädchen und Frauen unterhalten, gaben Krankenpflege und Mütterkurse, haben sich an der Essensausgabe der städtischen Volksküchen und der Bahnhofsmission beteiligt, haben die Armenfürsorge sowohl nach dem Elberfelder System, also als staatliche Aufgabe durchgeführt, wie aber auch aus Kirchenkollekten, haben Mütter von Neugeborenen besucht, also das, was wir heute so als frühe Hilfen auch sehen, daneben aber auch Tauf- und Konfirmandenmütter, alte Menschen, haben ein eigenes Ferienkinderheim unterhalten und der Westfälische Dachverband hat damals auch ein eigenes Frauen- und Mädchenheim der nachgehenden Fürsorge betrieben. In der Wohlfahrtsschule ist für diese ehrenamtlichen Tätigkeiten qualifiziert worden, also nicht nur für Beruf in dem Sinne, dass bezahlt wurde, aber für Beruf in dem Sinne, dass qualifiziert wurde. Aber daneben eben auch für städtische Jugendämter, Wohlfahrtsämter, Arbeitsnachweise und so weiter. Man konnte damals, wenn man vorher eine Ausbildung als Kindergärtnerin, Lehrerin oder kaufmännische Angestellte hatte, in dieser Schule den Abschluss machen für Gesundheitsfürsorgerin, Jugendwohlfahrtsfürsorgerin oder für allgemeine wirtschaftliche Fürsorge. Diese drei Richtungen gab es an allen Schulen damals. Und die Evangelische Wohlfahrtsschule hat über ein Internat verfügt. Das Zusammenleben war sehr familiär. Also ich habe so in alten Fotoalben dann gefunden, wie sie gemeinsam musiziert haben. Das sehen Sie hier. Also das war auch so eine christliche Gemeinschaft im Selbstverständnis, die dann auch Exkursionen zur kirchlichen Einrichtung machte und so weiter. Wie gesagt, sollte das nicht nur für den Beruf, sondern auch für das Ehrenamt, aber auch Pfarrfrauen sollten sich hier ausbilden lassen. Das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, damit sie ihre Aufgaben als Pfarrfrau auch gerecht werden könnten. In der Autobiografie von 1963 rechtfertigte die langjährige Leiterin der Schule, Margarete Kordemann, das Ziel der evangelischen Wohlfahrtspflege gegen Angriffe konservativer Kreise, welche in jeglicher Fürsorge unzulässige Eingriffe in die Familie sehen wollten. Sie schrieb, im Gegenteil sei die Familienfürsorge eine Hilfe zum Erhalt der Familie als von Gott gewollter Ordnung. Mit diesem Konzept der Familienpflege konnte sich die Schule in der NS-Zeit gut in die neue Ideologie der Volksgemeinschaft einpassen. Kordemann selbst arbeitete an der neuen nationalsozialistischen Lehrverordnung für die nun Volkspflegeschule genannten Ausbildungsstätten mit und sah leider auch nach 1945 keinen Anlass, kann man also in dieser 63 erschienenen Autobiografie nachlesen, ihre positive Einstellung zu der NSV, also der nationalsozialistischen Volkspflege, zu überdenken. Die Wohlfahrtsschule wurde dann, ich habe den eingangs beschrieben, diesen Prozess 1960, auch in eine höhere Fachschule für Sozialarbeit überführt. Dadurch wurde die Ausbildung verlängert. Es wurde ein Anerkennungsjahr eingeführt und deshalb reichten die Räumlichkeiten nicht und sie sind dann 1960 nach Bochum gekommen. Die Nachfolgerin von Kordemann, Sigrid Willemsen, hat sich dann in den 60er Jahren sehr stark eingesetzt für die Höherstufung als Fachhochschule und zwar gemeinsam mit einer damals neu, also es gab nur zwei hauptamtlich Lehrende damals, das war einmal die Leiterin, die selber eine geisteswissenschaftliche Ausbildung hatte, aber auch Erfahrungen hatte in der Familienfürsorge und eine neu eingestellte Methodenlehrerin, das war damals die neueste Mode, dass man jetzt auch Methoden lehrte. Das war die später langjährige Vorsitzende des Berufsverbandes, Else Funke, die auch gemeinsam mit Willemsen so ein Dreamteam gebildet hat, die dann sich sehr dafür eingesetzt haben, auch überregional für die Höherstufung dieses sozialen Berufs. Das war nicht selbstverständlich, dass die sozialen Schulen auch mit einbezogen werden. Also Ingenieurschulen waren sehr akzeptiert, dass die auch Fachhochschulen werden sollte, aber das war so eine konzertierte Aktion von Wohlfahrtsverbänden, EKD und anderen, die sich dann, oder eben auch diese damals Konferenz der Sozialarbeit, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Studium eingeführt wird, also dass das akademisiert wird. Weil, habe ich ja eingangs erwähnt, sonst sie zu einfachen Fachschulen auch degradiert worden wären, das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Nach der Integration der Bochumer Schule mit diesen sieben anderen Schulen die Bindung an die evangelische Frauenhilfe, die schon langsam weniger geworden ist, auch aufgehört. Und die Willemsen ist nicht Rektorin geworden. Das hat ein bisschen was mit dem Putsch der Kaiserswerther zu tun, aber das ist eine andere Geschichte, die will ich jetzt nicht erzählen. Sie selbst hat dann geschrieben, das angeschlossene Internat wurde auch gelöst, auch um den Studierenden ein Privatleben zuzubilligen. Das war also offensichtlich vorher nicht der Fall gewesen. Allerdings dauert es noch Jahrzehnte, so meine Einschätzung, auch aus Erzählungen früherer Kolleginnen, bis die aus so vielen verschiedenen Traditionen zusammengesetzte Hochschule eine gemeinsame Identität ausbildete. Also Sie haben ja gerade gesagt, das ist vielleicht bis heute auch nicht abgeschlossen, aber zumindest diese beiden verfeindeten Lager Kaiserswerth und Bochum, das ist heute nicht mehr zu spüren. Das ist auch ganz gut. Dieser Konflikt, der viele Menschen immer wieder in Festschriften beschäftigt hat, ist auch damit zu erklären, dass auf der einen Seite diese Tradition der weiblichen Diakonie und auch der Lehrenden, die vor allen Dingen Frauen eben waren, und auf der anderen Seite hatte man aus Kaiserswerth nicht die Frauen, die in der Kindergärtnerinnenausbildung tätig waren, übernommen, sondern neu berufene männliche Pädagogen. Und zwischen den beiden Parteien ist es dann auch hoch hergegangen. Hamburg. Das Raue Haus ist als Geburtsstätte der Vereinsdiakonie weit über die Grenzen Hamburgs bekannt und mit dem Namen Johann Hinrich Wichern aufs Engste verbunden. Er selbst hat schon 1848 damit begonnen, Diakone als Hausväter für die Heimerziehung, aber auch als Geschäftsführer von Wohlfahrtsvereinen auszubilden. In dieser Tradition stand auch die 1927 gegründete Wohlfahrtspfleger- und Erzieherschule des Diakonenseminars, also eine Variante der Bochumer Ausbildung, jetzt allerdings ausschließlich für Männer. Also wenn immer so gesagt wird, die Sozialarbeit ist ein Frauenberuf, das stimmt ja nur zur Hälfte, weil wir diese lange Tradition der Armenpfleger und die lange Tradition auch der männlichen Diakonie haben, die dann oft auch vergessen wird. Die Männer wurden allerdings für andere Praxisfelder ausgebildet. Hier stand weniger die Familienfürsorge mit diesem hauswirtschaftlichen und gesundheitlichen Schwerpunkt im Vordergrund, sondern eher eine theologische oder auch organisatorische und finanzielle Ausbildung. Sie wurden auch für andere Praxisfelder ausgebildet, vor allen Dingen für die Heimerziehung, aber auch für die Schutzaufsicht in der Fürsorgeerziehung, also schon auch für ambulante Bereiche, aber im Wesentlichen war diese Ausbildung verbunden auch mit einer Tätigkeit im Rauenhaus. Viele Brüder, so ist in der Chronik zu lesen, waren nach 1933, wie Cordemann auch, begeistert von der Machtübernahme Hitlers. Anders als Cordemann sind sie auch in die Partei eingetreten. Das hat allerdings nicht verhindert, dass 1939 das Diakonie-Seminar geschlossen, 1943 das ganze Rauenhaus beschlagnahmt und kurze Zeit später durch den Feuersturm im Krieg fast vollständig zerstört wurde. Der Wiederaufbau war zunächst rein materieller Natur. 1968 war das neue Brüderhaus mit Mensa, Gäste, Wohnungsetagen für Diakonenanwärter fertig. Und geistig gibt es bis zu dieser Zeit Kontinuitäten, trotz verordneter Entnazifizierung. Bis 1966 prägte August Füssinger die Diakonenausbildung im Rauenhaus. 40 Jahre als, ich zitiere aus der Chronik, ungekrönter König, obwohl er wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP zwischenzeitlich 2 Jahre Berufsverbot gehabt hatte. Wolfgang Braun, späterer Rektor, der den Übergang von der Ausbildung zum Fachhochschulstudium als Diakon miterlebte, sprach rückblickend über die Hausgemeinschaft als einer totalen Institution, ich zitiere, in der Dienstverpflichtung, Belehrung und feudale Strukturen geherrscht hätten. Demokratie, so ein Spruch Füssinger, Ende, also dieses Diakonenlehrers da, Ende an der Tür des Rauenhauses. Die Ausbildung bestand zum großen Teil aus praktischer Tätigkeit im Erziehungsdienst. Daneben ging es um Vermittlung von Werten wie Gehorsam und Dienst. Auch in Hamburg wurde 1960 aus dieser Schule eine höhere Fachschule für Sozialarbeit, aus der ebenfalls eine FH gegründet wurde, die 1972 ohne die Zusammenlegung mit anderen Hochschulen, also es war eine sehr kleine Hochschule mit nur 25 Studierenden, startete. Ich vergleiche das mal mit Bochum, da waren es 650, das war schon relativ viele, wenn auch auf verschiedene Standorte verteilt. Eine andere Besonderheit ist, dass viele Hamburger Studierende, und das gilt bis heute auch, zeitgleich in der Diakonengemeinschaft, also sich zugehörig fühlen und auch als Diakone dann ausgebildet werden, auch wenn der Anteil heute kleiner ist. Die Studierenden waren nun, anders als die Schüler zuvor, nicht mehr, habe ich gerade schon gesagt, ne? In der Stiftung tätig. Und das hat damals die Stiftung auch finanziell fast an den Rand des Ruins gebracht, weil man jetzt Berufspädagogen bezahlen musste. Das gilt übrigens ja für alle anderen diakonischen Einrichtungen auch. Ab 1960 im JWG ist damals eingeführt worden, dass in der Heimerziehung Fachkräfte beschäftigt werden müssen. Und das ist auch der Grund gewesen, warum viele die Erzieherausbildung an diesen Standorten begonnen haben. Also das war eine Reaktion auch auf dieses, würde man sagen, Fachkräftegebot. Der Kulturschock, von dem in der Festschrift der EFH in Hamburg zu lesen ist, bestand nach 1971 aber nicht nur darin, dass nun auch Frauen zur Ausbildung zugelassen wurden, sondern darin, dass der Dialog der Theologie mit den Sozialwissenschaften in Hamburg in besonderer Weise im Studium verankert wurde. Das sogenannte Hamburger Modell integrierte die sozialpädagogisch-diakonische Ausbildung auf Fachhochschulebene und schloss mit doppelter Qualifikation ab. Dieses Konzept der Sozialpädagogik als Dialog- und Integrationswissenschaft wurde allerdings im Brüderrat, der sehr viel Macht hatte an der EFH in Hamburg, erst nach kontroverser Diskussion gebilligt. Aber immerhin gebilligt. In Hamburg drohte dann mehrmals die Schließung, schon in den 70er und 80er Jahren und um 2005. Letzten Endes konnte die Weiterexistenz gesichert werden, wozu auch zahlreiche Demonstrationen und andere Aktionen der Studierenden beitrugen. Letzteres führte dann auch zu einer stärkeren finanziellen Beteiligung der Stadt Hamburg, die in der Anfangszeit nur bei 20% gelegen hatte. Das war in Bochum zum Beispiel mal anders, weil das schon eine refinanzierte Ausbildung vor 1960 gewesen war. Die zweite, Hannover. Hier werden nun beide Traditionslinien, die ich gerade exemplarisch, die männliche und die weibliche Diakonie, die werden in Hannover zusammengeführt. Also einerseits der Stephanstift, die schon seit 1876 auch so eine Brüderausbildung hatten, nach dem wichernschen Vorbild. Auf der anderen Seite eine Frauenschule, die hervorgegangen war aus der Trägerschaft des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes. Also hier nicht die Frauenhilfe, sondern der Frauenbund. Sie merken schon, es war sehr divers, welche Vereine sich jeweils dafür für die Trägerschaft entschieden hatten. Also die Evangelische Hochschule in Hannover geht auf zwei verschiedene Ausbildungsstätten zurück. Also nicht auf 8, sondern auf 4. Interessanterweise fehlt in Bochum tatsächlich diese Linie der Wichersschen Tradition, fällt mir gerade auf. Ne? Also da ist es sehr stark mit Kaiserswerth auf der einen Seite und mit der Frauenhilfe auf der anderen Seite verbunden. Diese Frauenschule ist schon 1905 einmal gegründet worden, war aber zwischenzeitlich auch geschlossen. Das ist nicht so eine durchgehende Linie in dieser Schule. Und 1924 ist dann auch Wohlfahrtsschule geworden und es gab übrigens auch wie in Bochum so einen Kurs für die Frauen als Gemeindehelferin. Das ist ja auch so ein Berufsprofil, was es gar nicht mehr gibt, glaube ich. Habe ich jedenfalls schon lange nicht mehr gehört. Kirchliche Wohlfahrtspflegerin und Ersatzreligionslehrerin. Die Schule ist 1939 an die Trägerschaft in die Provinz Hannover übergeben worden und erst 1952 wieder in Trägerschaft der Inneren Mission eröffnet worden als Frauenschule. Und man kann sagen, dass so von dem Ausbildungskonzept das sehr vergleichbar ist mit Bochum, mit der evangelischen Sozialschule dort. Und eben diese traditionsreiche Stephanstift-Ausbildung sehr vergleichbar ist mit der Wicherschen Ausbildung. Vielleicht noch als Ergänzung bei den, ich hatte ja gerade gesagt, die Frauen mussten zuvor eine Ausbildung haben als Kindergärtnerin, Lehrerin oder kaufmännische Angestellte. Bei den Männern war das so, dass sie auch eine Ausbildung vorher haben mussten, dass die aber zumeist im Handwerk waren. Und das hatte was damit zu tun, dass auch in den Einrichtungen beispielsweise Meister dann die Jugendlichen auch lehren konnten in ihrem Ausbildungsberuf. Das war durchaus auch im Sinne der Einrichtung und auch der Jugendlichen. Der Stiftsvorsteher des Stephanstifts war damals Pastor Johannes Wolf, dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus historischer Forschung, eine sehr einflussreiche Persönlichkeit damals, war langjährig, auch kontinuitätsmäßig von den 30er zu den 50ern Vorsteher des Allgemeinen Fürsorgeerziehungstages und auch, muss man sagen, vertritt die Kontinuität einer autoritären Erziehungspraxis und auch eine Nähe zum Nationalsozialismus, wie wir das jetzt von den ProtagonistInnen auch der anderen Schulen schon gehört haben. Die Ausbildung in den 60er Jahren dann an dieser höheren Fachschule für Wohlfahrtspfleger, die so mit dem Stephanstift verbunden war, sehen wir jetzt nicht nur im Bereich Heimerziehung, sondern vor allen Dingen auch im Bereich der Jugendarbeit oder der Jugendpflege, der kirchlichen Jugendarbeit. Berufsfelder wie, ich zitiere, staatsbürgerliche Bildungsarbeit mit Lehrlingen und jungen Berufstätigen, Jugendarbeit in Verbänden, Häuser der offenen Tür, Clubs für junge Berufstätige in Schüler- und Lehrlingsheimen und auch in der Flüchtlingshilfe. Ja, gab es damals auch, das waren halt die Geflüchteten aus den Ostgebieten des ehemaligen Deutschen Reiches. Auch in dieser Ausbildungsstätte wohnten alle 50 Schüler in dem angegliederten Wohnheim, um Gemeinschaftsleben von Leiterdozenten und Schülern kultivieren zu können. Und die Gemeinsamkeit sollte ihren Ausdruck vor allem in der Bejahung der christlichen Lebensordnung und im Rahmen des Gottesdienstes finden. Anders als die Männerschule in Hannover, aber ähnlich wie die Bochumer Sozialschule, wurde die Schule des Vereins Soziale Frauenschule der Inneren Mission Hannover in den 1960er Jahren schon koedukativer. Das fand ich ganz interessant, weil das offenbar in sehr vielen sozialen Frauenschulen in den 60er Jahren passiert ist, dass sich der Anteil der Männer erhöht hat. Also in Hannover waren das erst 64 nur 14%, 68 waren es schon 45 und bei den Bewerbungen für 68 waren es sogar doppelt so viele Männer wie Frauen. Ich habe das immer in Bochum darauf zurückgeführt, dass ja der Bergbau damals in die erste Krise geriet und viele ehemalige Steiger auch bei uns studiert haben. Aber das scheint auch in anderen Berufen so gewesen zu sein, weil es in Hannover auch ganz ähnlich sich entwickelt hat. Die beiden Schulen sind schon vor der Gründung als Fachhochschule zusammengelegt und in Trägerschaft in die Hannoversche Landeskirche überführt. An diesen Fachhochschulen war es dann, das gilt jetzt für die anderen, die ich erwähnt habe, auch und für Ihre Schule auch, war es dann möglich, eben Sozialarbeit oder Sozialpädagogik als Diplom zu studieren oder eben Religionspädagogik oder Gemeindepädagogik. Also diese drei Studiengänge, sowas wie Pflege gab es damals noch nicht und auch sowas wie Elementarpädagogik nicht. Das ist damals unter dem Titel Sozialpädagogik verhandelt worden. Der Begriff ist ja auch durch die, sag ich mal, Vereinheitlichung in sozialer Arbeit so ein bisschen verschwunden und damit auch die Selbstverständlichkeit, mit der Kindergarten auch zum Bereich der sozialen Arbeit gehört. Diese Schule gibt es nicht mehr, Hannover, die ist 2007 überführt worden als Fachbereich 5 in die staatliche Fachhochschule, weil die Landeskirche die Trägerschaft aufgegeben hat. Das war nicht im Sinne der Hochschule selbst, aber hatte damals auch finanzielle Gründe. Und wie gesagt, war ja schon im Hochschulgutachten von 1970 auch gar nicht geplant gewesen, dass es diese zwei Standorte gibt. Und man kann sagen, Hamburg hat sich durchgesetzt mit diesem Pochen auf diese lange Tradition von Wichern, dass man gesagt hat, das kann man ja nicht aufgeben. Die hat so eine prominente Geschichte, das geht nicht. So. Habe ich noch? Es gäbe noch andere Geschichten zu erzählen. Die Gründungsgeschichten sind im Muster aber ähnlich. Ludwigsburg ähnelt zum Beispiel der Entstehungsgeschichte von Hannover mit seit 1876 bestehenden Diakonenschulen nach Vorbild des Rauen Haus und der Zusammenlegung mit der Wohlfahrtsschule für Frauen. Freiburg und ihre Hochschule stehen auch wie in Bochum in der Tradition einer sozialen Frauenschule, teilweise mit, teilweise ohne Verbindung zur inneren Mission. Aber für alle ist eigentlich, das ist glaube ich hier hinreichend nachvollziehbar, dieser Wechsel ein Traditionsbruch gewesen. Ein Traditionsbruch mit einer von den Einrichtungen selbst, also von der Praxis kann man sagen, verantworteten Ausbildung hin zu einer Hochschule. Und das ist, man kann sagen, man kann jetzt ermessen, wie schwer diesen diakonischen Einrichtungen das gefallen sein muss, das aufzugeben. Aber sie hatten damals keine Wahl. Denn nicht nur in Kirche, sondern auch in Gesellschaft hat es ja diesen Traditionsbruch gegeben. MeinungsforscherInnen haben damals davon gesprochen, von einem erdrutschartigen Wertewandel, von Gehorsam hin zu Selbstbestimmung, vom Befehlshaushalt hin zu einer partnerschaftlichen Verhandlung. Also man kann sagen, eine Demokratisierung aller gesellschaftlicher Bereiche, die ja auch in den Jugendzentren, in den Heimen, mit etwas Verspätung auch stattgefunden hat. Das heißt, denen blieben schlichtweg die Bewerbungen aus, nicht nur für ihre Brüder- und Diakonissenvereinigung, sondern auch für ihre Fachschulen. Und diese Idee, dann mit einer Fachhochschule weiterhin auch attraktiv zu werden, hat damals eben auch die Diakonie überzeugt, die sich damals eben auch, wie ich gesagt habe, gewandelt hat. Also von diesem Konzept der inneren Mission auch Abstand genommen haben. Dietmar Kehlbreyer hat sich im Rahmen einer Dissertation mit der Entstehung auch der evangelischen FHs beschäftigt, hat auch dieses Gutachten von 68 von Krim und Philippi ausgegraben Und der kommt nun abschließend zu dem Urteil, dass die Professionalisierung durch die Human- und Sozialwissenschaften nicht den befürchteten Gegensatz zu Kirchlichkeit und Glauben erzeugt haben. Und ich würde dem zustimmen und sagen, das hat auch was damit zu tun, dass sich Kirche selbst in den 70er Jahren ja sehr stark auch gewandelt hat und auch Diakonie. Ich komme nun zu meinem letzten Punkt, nämlich die Frage, oder? Habe ich was vergessen? Ja, ich habe das doppelseitig ausgedruckt, oder mein Drucker ist neu, hat das einfach aus Papierspargründen gemacht und jetzt muss ich immer umdrehen und jetzt weiß ich nicht, ob ich was vergessen habe, aber Sie können sich freuen, ich bin bei meinem letzten Punkt, ich bin gleich fertig. Nämlich die wesentliche Frage, die ich jetzt noch nicht berührt habe, ist, was hat jetzt eigentlich die evangelischen Hochschulen unterschieden von den staatlichen? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass das die Hälfte ungefähr war, die damals in kirchlicher Trägerschaft war. Also das war ein sehr starker Einfluss. Und es gibt immer noch, wie damals, ungefähr 20 kirchliche Hochschulen. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr Hochschulen insgesamt. Das heißt, prozentual ist der Anteil der kirchlichen Hochschulen geschrumpft. Aber auch der Anteil der staatlichen Hochschulen oder der in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Ich habe eine neue Zahl gefunden in einem dieser vielen Veröffentlichungen jetzt im letzten Jahr, dass nur noch 49% in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sind. Das heißt, die Privaten haben in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen, einen unglaublichen Anteil an diesen Ausbildungsplätzen erlangt. Sie sind offensichtlich auch bei Studierenden sehr attraktiv. Und hinter diesen Privaten stecken manchmal auch kirchliche Träger, wie beispielsweise Kaiserswerth. Die, würde ich sagen, die haben sich ihre Ausbildung zurückgeholt haben so ein auch etwas anderes Konzept der Ausbildung, die sehr stark eben auch mit der Praxis in der eigenen Einrichtung verbunden sind. Und man könnte sagen, eben diese kritische Reflexion, die durch die Human- und Sozialwissenschaften meines Erachtens gegeben ist, nicht so im Vordergrund haben. Also ich habe Ihnen hier so ein paar Zitate von hauptsächlich Theologen, ja ich glaube nur Theologen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was unterscheidet jetzt eigentlich oder unterschied vor allen Dingen die kirchlichen und auch die evangelischen Hochschulen von den staatlichen. Und da kann man sagen, dass die Träger bei der Gründung mit sehr hohen Erwartungen an ihre Lehrenden und Studierenden gegangen sind. Werner Münch habe ich hier einmal zitiert, damals Rektor der katholischen Fachhochschule Osnabrück und Vechta, hat neben dem schon erwähnten Dialog mit den Sozialwissenschaften gesagt, dass die in den kirchlichen Erfahrungen durch die Orientierung an christlichen Werten ein ganz besonderer Geist und eine besondere Atmosphäre herrschen sollte. Selbstverständlich sollte man auch, wenn man da in der Fachhochschule tätig ist, an kirchlichen Institutionen und Gremien mitwirken und die Lehrenden sollten theologisch fort- und weitergebildet werden. Also jetzt die Human- und Sozialwissenschaften. Studierendenseelsorge und Anwendung eigenständiger Zulassungskriterien seien ebenfalls wichtig. So wie es Parteiausschlussverfahren gäbe, dürfe auch eine kirchliche Hochschule dafür Sorge tragen, dass nur Menschen in der Lehre tätig sind, welche sich auch hinter die christlichen Glaubens- und Verhaltensnormen stellten. Das ist ja bis heute so ein sehr kritischer Punkt an allen evangelischen Hochschulen, auch an den katholischen. Auch von evangelischer Seite wurden ähnliche, wenn auch nicht so strenge Erwartungen geäußert. So schrieb die EFH Berlin damals in den 70er Jahren, sie erwarte von Studierenden, sie sollten, ich zitiere, besonders sich aus der Trägerschaft ergebenden Charakter für die Dauer ihrer Zugehörigkeit achten, das Glaubensbekenntnis anderer respektieren und bereit sein, sich den Aussagen des Evangeliums zu Lebenssituationen, sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings muss man auch sagen, diese Erwartungen konnten nicht so durchgesetzt werden. Und jetzt komme ich zu Ihrer eigenen Hochschule. Da hat es nämlich 1977 einen Fall gegeben, wo ein Dozent und eine Dozentin entlassen worden sind, 1977, interessanterweise zur Zeit der radikalen Erlasse. Vielleicht sind die ja auch anwesend, das wäre ganz interessant nachher im Gespräch. Die sind nämlich entlassen worden wegen neomarxistischer Sympathie und Verstoß gegen das evangelische Proprium. Wäre ich auch daran interessiert, was mit diesem Proprium damals gemeint war. Aber sie waren erfolgreich im Gerichtsverfahren und die Entlassung musste zurückgenommen werden, weil sie sich auf die Forschung von Freiheit und Lehre berufen konnten. Ich springe mal so in die 90er Jahren, da ist immer noch vom Dialog mit der Theologie die Rede. Und das, da würde ich mich jetzt auch anschließen wollen, weil das ist tatsächlich, glaube ich, auch im Unterschied zu staatlichen oder auch privaten Hochschulen ein Anspruch, den man gerade mit der Theologie auch verbinden kann oder mit einer kirchlichen Hochschule, dass der Dialog mit der Theologie zu einem kritischen Durchdenken führen soll, zu Begriffen wie Normalität oder Integration, der Gerechtigkeitstheorien oder des Ausländerrechts, der Vorstellung, was ist eigentlich gesund und krank oder auch der Berufsethik sozialer Arbeit. Das heißt, das ist ein Standpunkt, ein kritischer Standpunkt, der aus der christlichen Überzeugung her auch den Zeitgeist, sage ich jetzt mal, oder die heutigen Vorstellungen von sozialer Arbeit auch nochmal kritisch hinterfragen kann. Und ich schließe jetzt mit einem Zitat, das sehen Sie hier nicht, das ist, glaube ich, von Arndt Götzelmann, der nochmal kritisch reflektiert oder auch kritisiert, dass die Kirchen nach dieser anfänglichen Begeisterung in den 70ern, in den 90ern so ein bisschen das Interesse an ihren eigenen Hochschulen, sag ich mal, verloren haben. Und das auch in Erklärungen der EKD nicht mehr vorkommt. Was wollen Sie eigentlich mit Ihren Hochschulen? Und der einfordert, dass eben nicht nur die einen evangelischen Bildungsauftrag haben, sondern dass sie auch diesen Dialog aktiv gestalten müssen, dass sie also quasi auf die anderen Wissenschaften oder auch auf die säkulare Welt zugehen müssen. Und die Studierenden und Lehrenden, die sie haben, auch sehen als Boten sozusagen aus der Welt und sie dazu zwingen, das ist leider auf der Folie ein bisschen verrutscht hier, sich mit neuen sozialen Fragen auseinanderzusetzen, die eigene Glaubensüberzeugung bekannt zu machen und zur Diskussion zu stellen. So, ich glaube, muss ich nochmal blättern hier. Schluss, mein Schluss. Nein, 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 nein. Falsch, ich habe noch einen Schluss. Oder darf ich nicht mehr? Nee, ich kann nicht mehr. Alles gut. Also vielleicht eine ganz kurze Schlussbemerkung. Die evangelischen Fachhochschulen haben ja diesen Bologna-Prozess mit vollzogen und einige haben da ja dann nicht mehr mitgemacht. Haben wir gerade gehört, 2007 nicht nur Hannover, sondern auch Ludwigshafen. Und das hat auch damit zu tun, dass nun die Fachhochschulen noch näher an die Universitäten rangerückt sind und auch richtig in Konkurrenz gegangen sind. Dazu gehört natürlich auch eine starke Expertise im wissenschaftlichen Bereich, in Forschung und so weiter. Und eine ganz persönliche Beobachtung, wir haben ja in NRW ein Promotionskolleg gegründet, gerade eben, und da sind überdurchschnittlich viele von den kirchlichen Hochschulen drin. Und ich erkläre mir das auch ein bisschen damit, dass dieser vielbeschworene Dialog auch die anderen Wissenschaften immer wieder anregt, sich zu positionieren und damit zu einer hohen Kompetenzentwicklung auch beiträgt, gerade in Fragen wie Ethik, Wissenschaftskritik oder Gerechtigkeitstheorien. Und damit möchte ich jetzt, diesen positiven Ausgang möchte ich jetzt wirklich enden. Applaus